Das rote Sofa. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Danke. Ihnen zu Hause einen wunderschönen guten Abend. Ganz herzlich willkommen zu Das rote Sofa am Donnerstagabend. Natürlich live aus Norddeutschland. Gesundheit entsteht im Alltag, nicht in der Arztpraxis. Das sagt unser Gast. Wir müssen gesellschaftlich umdenken. Gesundheit fördern, anstatt mit teuren Pillen nur zu reparieren. Außerdem können wir schon bevor ein großes Problem entsteht, etwas tun. Wir müssen wieder lernen, auf die Stimme unseres Körpers zu hören. Werden Sie heute mit Sicherheit einiges erfahren, was Sie an sich selber vielleicht auch schon bemerkt haben könnten. Professor Ingo Frohböses, heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Lieber Ingo, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Ich grüße dich.
Ingo, du bist mit deiner Frau gemeinsam, ihr fahrt häufig zusammen, seid ihr von Köln hier rüber gefahren, heute nach Norddeutschland, im Auto. Mhm. Du bist ja jemand, der dem Sitzen nicht unbedingt positiv gegenübergestellt ist. Wie hast du dieses tödliche Sitzen vermieden beim Autofahren? Oder beziehungsweise, was hast du gemacht dagegen?
Also ich bewege mich natürlich schon auch beim Sitzen, das kann man ja tun, indem man beispielsweise auch etwas mal kräftiger ins Lenkrad greift, die Muskeln anspannt, das Gesäß kannst du anspannen, wenn du sitzt. Das heißt also, auch wenn du inaktiv sein solltest, kannst du trotzdem viel Aktivität machen. Und das mache ich auch immer regelmäßig. Auch wenn ich im Stau stehe, habe ich immer eine Aktivierung der Muskulatur, weil sich so hängen lassen macht keinen Sinn. Aber immer etwas tun dabei und vor allem natürlich Pausen. Das heißt also, spät nach 2 Stunden musst du eine Pause machen, dehnen, beweglich machen. Das ist das Motto.
Ja, man vergisst es ja immer wieder. Man vergisst es, man macht es ja nicht. Man muss sich wirklich aktiv daran erinnern, etwas zu tun.
Und dann steigst du so aus.
Ja, weil wenn du nämlich nichts machst, dann kenn ich auch, war das wieder eine lange Fahrt, meine Herren. Wir werden da noch ausführlich drüber sprechen, was man überhaupt tun kann für den Körper, worauf man achten sollte, welche Signale unser Körper sendet. Mhm. Bei diesem Wetter, bei dieser Hitze, was kann man eigentlich tun an Sport, um sich da nicht zu verausgaben?
Also grundsätzlich ist erst einmal Sport Thermoregulation, wie wir das nennen. Das heißt also, wir schwitzen ja beim Sport immer. Das bedeutet also, je mehr Sport wir treiben, umso besser wird die Akzeptanz auch von Hitze und Kälte. Das ist ganz wichtig. Wir können also die Temperatur verändern. Das ist wie bei Sauna. Das heißt, du kannst das modifizieren und lernen, den Körper also trainieren auf bessere Hitzekapazitäten. Das ist das Erste. Zum Zweiten macht man natürlich nicht bei der Hitze in der Mittagssonne Sport, sondern macht es am besten morgens hier an der Alster beispielsweise. Feuchtigkeit, ein bisschen kühlere Luft. Das ist letztendlich die Zeit, wo ich es machen sollte. Sport am Morgen.
Sport am Morgen. Ist das übrigens, wo du das sagst, mit dieser Hitzeregulierung?
Ja.
Wenn man viel Sport treibt, dann schwitzt man in der Sauna auch schneller. Das ist mir schon mal aufgefallen. In Phasen, wo ich wenig Sport mache, nicht so schnell. Bei mehr Sport schneller.
Du kennst ja die, wenn die neben dir sitzen, die schwitzen gar nicht. Ja? Und wir Sportler, wir schwitzen dünnflüssiger, stinkt nicht so. Und zum Zweiten ein bisschen auch flüssiger, weil wir die Mineralien schonen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wir haben halt mehr Schweißdrüsen. Deswegen schwitzen wir in der Regel mehr, können bei höherer Außentemperatur viel länger Sport treiben, weil wir eben Kühlung gelernt haben. Wir haben ein besseres Kühlsystem.
Und das mit dem Stinken muss ich noch mal nachfragen, weil das System einfach besser durchspült ist oder weswegen?
Nee, weil wir eben, letztendlich stinkt das Wasser, die Flüssigkeit ja nicht, aber die Mineralien, also das, was mit ausgeschieden wird, das ist müffelt ja. Und das haben wir vom Sport eben deutlich weniger, weil wir dünnflüssiger schwitzen. Und deswegen müffeln wir nicht so.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Es gibt so viele Themen, die wir besprechen können heute, Ingo. Ich möchte das zweiteilen. Du hast 2 Bücher heute mitgebracht, über die wir sprechen werden. Das erste lautet, darüber sprechen wir zuerst, die Stimme unseres Körpers. Warum haben wir verlernt, auf unseren Körper zu hören?
Ja, schau doch mal, wir sind ja sehr visuell geprägt. Wir haben den ganzen Tag irgendwas vor den Augen. Ja. Und das lenkt uns ab. Und da verlernen wir so ein wenig die ganzen tollen Informationen, die unser Körper so aussendet. Setz dich doch mal anders hin, mach doch mal wieder dich gerade.
Das sagt der Körper mir.
Das erzählt er dir ständig. Aber wir müssen hinhören und wir wissen oft gar nicht, was das bedeutet. Genau deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, weil wir letztendlich wieder die Fremdsprache des Körpers zu unserer eigenen machen müssen.
Wir müssen natürlich auch wissen, worauf wir achten. Ja. Es gibt einen sogenannten Pinch-Test in dem Buch. Den können wir jetzt mal gemeinsam machen. Möchtest du den mal? Ich stelle mich der Herausforderung. Wir müssen mit der Kamera auch nah rangehen. Guck mal.
Also ist relativ einfach. Ich nehme so ein bisschen eine Hautfalte von dir, ziehe sie hoch. Ah, du hast genug getrunken. Das ist nämlich der Test.
So, einfach hochziehen.
Hochziehen mit 2 Fingern. Und wenn es ganz schnell wieder runtergeht, das heißt, innerhalb von 1 bis 2 Sekunden muss es wieder weg sein, ja, weil Flüssigkeit wird ja auch in der Haut gebunden. Und wenn du einen zu wenig getrunken hast, kann jeder spüren, gerade jetzt in der Hitze, zack, muss es sofort wieder weg. Dann wissen wir genau, der Körper ist nicht dehydriert, sondern hat genug Wasser gespeichert.
Ist einfach mal ein ganz gutes Indiz, wo man sofort sehen kann, der Körper, ja, der sagt es mir. Ne?
Genau. Die Alternative wäre, man schaut sich den Urin an. Je trüber er
so,
ist, natürlich, dann kann man auch sehen, aha, also er muss schon ein bisschen hellgelb sein, damit wir wissen, okay, ausreichend Wasser versorgt.
Ist ein ganz interessantes Thema. Stichwort Urin. Was kann man am Urin, also du hast eben gerade schon 2 Themen genannt, was kann man alles am Urin, auch vielleicht an der Häufigkeit des Wasserlassens, was kann man daraus lesen?
Ja, natürlich, viel heißt ja, wie ist zum Beispiel mein Salzhaushalt beispielsweise. Das heißt, der Mineralienhaushalt zeichnet sich sehr stark eben dadurch ab, wie viel wird eigentlich ausgeschüttet. Und habe ich zum Beispiel wenig Natrium, Salze im Organismus, fließt viel mehr Wasser auch raus. Und das ist schlecht, weil das Natrium bindet ja das Wasser. Wenn ich also oben trinke, habe ich ausreichend Salze mit dabei, dann entwässert der Körper quasi. Ja. Und dann wird der Urin ganz, ganz hellgelb oder hellweiß schon. Und dann weiß man genau, besser sollte ich Salze zu mir nehmen.
Okay, das ist einfach, das ist eine Stimme, die mir sofort das Richtige sagt, was ich tun kann. Es gibt Menschen, die haben brüchige Nägel, die haben brüchige Haare. Was passiert da?
Also letztendlich ist das auch immer ein Mineralstoffmangel. Mhm. Auch das heißt, also wenn wir ganz einfache Signale haben, dann müssen wir uns immer fragen, das hat nichts mit Alter zu tun. Wir reden uns ja viele schön. Und bei solchen Sachen beispielsweise wissen wir, dass wir in der Regel einen Mineralstoffmangel haben oder eben auch einen Proteinmangel haben. Denn Haare wachsen ja zum Beispiel nur, wenn wir ihm ausreichend den Baustoff geben. Und Haare heißt natürlich, dass sie auch aus Proteinen zusammengesetzt werden. Auch Nägel oder die Haut, all das braucht Nahrungsstoffe, Nährstoffe, Baustoffe. Und das ist zum Beispiel das Protein.
Jetzt gibt es ja viele Menschen, die leiden unter einem nervösen Darm, ich das mal so sagen darf. Vielleicht auch unter einem Reizdarm. Haben ganz, ganz viele. Es gibt auch Blähungen. Ja,
ist das nicht schlimm?
Es gibt völlige, ist doch schlimm eigentlich, oder?
Und wir haben das mittlerweile gelernt zu akzeptieren.
Ich meine, ehrlicherweise will ich mich da nicht von frei machen. Das Gefühl kennt man natürlich gelegentlich auch. Nicht permanent, aber gelegentlich kennt man das. Was sagt das denn?
Oder Sodbrennen. Ist ja auch ganz typisch.
Ja, ja.
Das hängt ja alles so ein bisschen. Meistens fängt es mit Sodbrennen an und dann geht es auf den Reizmagen, Reizdarm. Das heißt, Stress könnte eine ganz wesentliche Ursache sein dafür.
Okay.
Wir wissen ja, dass hier so ein bisschen das Darmgehirn, wir ja auch haben, Verbindung zwischen Gehirn und Darm, funktioniert ja recht gut. Und wenn wir hier gestresst sind, dann hat das natürlich ganz viel mit dem Darm zu tun. Zweitens, Immunsystem funktioniert nicht richtig, weil das Immunsystem wird teilweise auch natürlich zum großen Teil vom Darm produziert. Aber das, was es mir auf jeden Fall sagt, ich sollte mal meine Nährstoffaufnahme und vor allem mein Essen überprüfen. Trinke ich vielleicht zu viel Rotwein am Abend? Habe ich vielleicht zu viel Kohlensäure, die ich konsumiere? Habe ich vielleicht zu viel Kohlenhydrate konsumiert, auch mit vielen Fetten?
Ja.
Und das
Zucker zum Beispiel,
Zucker
ist auch ein
zum Beispiel,
Thema.
Ganz wichtiger Trigger auch dafür. Und wenn ich das dann eben weiß, dann nehme ich keine Pille. Dann versuche ich, mein Essen zu verändern, weil auch das ist eine Stimme des Körpers. Sodbrennen ist ja, der Körper will uns ja nicht quälen, der will uns ja nicht irritieren, der will uns etwas Gutes tun. Und deswegen ist das immer ein Signal, auf das ich reagieren sollte und nicht zudecken sollte.
Was ich ja interessant finde, zudecken ist genau das Stichwort. Da nehmen ja viele Menschen dann irgendwelche Säureblocker.
Zum Beispiel.
Zum Schlucken einfach. Ne? Und sagen, ich habe so ein Sodbrennen, nehme ich einen Säureblocker.
Hochgefährlich auch.
Ja, was ist denn dieser Kreislauf, der daraus entsteht?
Also letztendlich, Säureblocker heißt ja, es wird zu wenig Magensäure produziert oder weniger Magensäure produziert. Und wir wissen ja alle, Magensäure macht ja Sinn. Sie hemmt ja zum Beispiel all das, was erstmal in den Organismus reinkommt, wenn da Bakterien drin sind. Erstmal alles weg. Das macht ja unter anderem Magensäure. Es bereitet also den Nahrungsbrei vor.
Ja.
Und vor allen Dingen schützt es auch teilweise unsere Magenwände. Und wenn das reduziert wird, haben wir deutlich ja weniger belastbare Magenwände. Und zum Zweiten ist die Nahrung nicht mehr richtig vorbereitet für das, was dann kommt. Nämlich im Darm die Weiterverarbeitung.
Das heißt, Empfehlung von dir wäre, auf die Ernährung zu achten, dass die Säure eben nicht
überproportional wäre. Ja, na klar. Ja? Nicht, dass sie zurückgeht. Und wir merken das ja, wenn man mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Wann passiert es? Immer in Situationen, in Flachlage, wenn da die Säure so ein bisschen nach oben steigt, weil der Magen zu viel zu tun hat, zu viel Säure produziert, weil wir das Falsche gefuttert haben, gegessen, getrunken haben. Und dann haben wir den Salat. Das bedeutet also immer erstmal bei sich selber anfangen, bevor man die Stimme des Körpers eben quasi stumm schaltet.
Welche Rolle spielt da auch die Häufigkeit des Essens?
Ja, der Körper kommt natürlich erst einmal klar, besser klar, wenn er Pausen macht. Mhm. Weil wir wissen ja, dass Pausen letztendlich so ein bisschen den Körper wieder zur Ruhe bringen. Und das ist auch eine wichtige Botschaft. Schön, dass du das ansprichst. Ich würde mir schon wünschen, wir in Köln haben ja ein wunderbares Wort, das heißt ja mümmeln, dass wir nicht weiter
immer
mümmeln.
Immer schon mümmeln, die ganze mümmeln, Zeit
immer mümmeln, 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 mümmeln. Ja, ja. Das heißt ja mümmeln. Und wir sollten schon, wenn ich mir das wünschen dürfte, mindestens 4 bis 6 Stunden Pause machen dazwischen. Und dazu gehört übrigens auch leider der Latte Macchiato und der Cappuccino. Auch das ist ja ein Schnitzelchen. Ja, ein kleines zwar nur.
Wenn da ordentlich Milch drin ist, dann ist natürlich...
Genau so. Oder Limonaden oder ähnliche Dinge sind ja immer Nährstoffe, die immer wieder triggern, auch die Magensäure stimulieren. Einfach weg damit. Das Beste ist immer noch das Wasser.
Was sagt mir mein Körper, wenn ich nicht so lange auf einem Bein stehen kann? Da sind wir jetzt beim Flamingo-Test.
Sollen wir den mal machen?
Der Flamingo-Test, sag uns erst die Grundsätze. Ich bin 58, das bedeutet für mich, wie lange muss ich auf einem Bein stehen können?
Also der Flamingo-Test ist ein Koordinationstest. Er gibt uns Auskunft, wie gut kann ich den Körper stabilisieren im Einbeinstand. Wir stellen uns also gleich auf ein Bein. Am besten die Schokoladenseite, je nachdem, wie man das möchte. Und je länger und besser ich stehe, es gibt Hunderttausende von Daten, die sagt uns also letztendlich, wie alt bist du in der Qualität deiner motorischen Fähigkeiten, wie kannst du die Muskulatur kontrollieren, wie kannst du das Gleichgewicht kontrollieren. Also ein wunderbarer Altersmarker, Biomarker für das, wie du dich an sich darstellen solltest. Du müsstest in deinem Alter 37 Sekunden schaffen.
Und wenn ich mich jünger fühle? 38.
Wir werden es ja sehen.
So, guck mal, jetzt machen wir hier erstmal das hier so ein bisschen runter. Ne?
Genau,
so,
damit bisschen, wir gut aussehen.
Damit wir da gut aussehen. So, jetzt, die Zeit läuft. Wir können eine Uhr einblenden. Können Sie, vielleicht machen Sie zu Hause ja einfach mal mit.
Genau. Ne?
Je nach Alter, wie ich darf sagen, du bist...
ich bin 69.
69?
Sieht
jünger aus, ne?
Ich müsste 30 Sekunden und ab 70 bin ich ja nächstes Jahr 18 bis 19 Sekunden. Also für alle, die in einem größeren Alter schon unterwegs sind.
Aber du wirkst natürlich wie 45.
Ja, hör auf.
So, also muss er eigentlich länger. So, wollen wir loslegen? Auf die Plätze, fertig, los. Darf man sich dabei unterhalten?
Das darfst du. Du darfst auch Bewegungen machen.
Ja, natürlich. Ich muss mich natürlich ein bisschen konzentrieren. Ich möchte ja hier eine vernünftige Figur abgeben.
Machst du?
Naja, es zittert schon ein bisschen.
Bei mir auch.
Ich will lieber nicht so auf die Uhr gucken. 17. Hoppla. Jetzt hier, er hat mich angestoßen. Haben Sie das gesehen?
Nein, nein. Es ist schon wackelig.
Sie glauben gar nicht, ich habe hier so ein ganz kleines Ohr drin, wo ich Kommandos aus der Regie höre.
Guck mal, wir haben 31.
Kann ich Ihnen mal sagen, da wird laut gelacht. Man versucht mich auch zu irritieren.
Jetzt, 37.
Oh, jetzt, ab jetzt werde ich locker. Pass auf, jetzt werde ich locker. Ups.
Ja.
Also. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, ich bin im Grunde 30.
Ja, aber
so kann man es ja sagen.
30 plus.
Aber es ist interessant. Ist interessant, weil du siehst ja dann auch, was die Core, also hier die Mittelmuskulatur macht. Es ist schon wichtig, darauf zu achten. Ne?
Letztendlich sind Muskeln immer Teamplayer und die sind gemeinsame Sportler. Die möchten immer gemeinsam arbeiten. Soziale Wesen sind ist die Muskulatur. Das bedeutet also, dass wir sie immer gemeinsam anspannen müssen, kontrollieren müssen. Und das beginnt hier oben und setzt sich bis in die Fußspitze fort. Und das ist ja das Schöne daran. Wenn wir also bei so einer Übung, kann jeder zu Hause machen, immer wieder uns testen, aber gleichzeitig auch trainieren.
Ego, der Vagusnerv, ist ja doch tatsächlich, das ist ja kein Quatsch. Man kann sich damit ja wirklich ein bisschen runterbringen, ist das das richtige Wort?
Ja, also wir haben ja zwei Systeme im Organismus, den Sympathikus, den aktivierenden, unser Leistungssystem, das macht der Sympathikus. Und dann haben wir den Parasympathikus, das ist das regulierende, nach unten uns wieder entspannende, regenerierende System. Und dieser lebt vom Vagusnerv. Das ist ein Nerv, der entspringt etwa in Hinterhauptshöhe und geht dann quasi bis in den Bauchraum hinein. Mhm. Und wir können den zum Beispiel schön stimulieren, indem wir, das machen wir ja unbewusst, wenn wir mal so verspannt sind, indem wir immer hier mal so reiben, stimuliert quasi aktiv durch unsere mechanische Hand quasi die da drauf immer den Vagus da. Wir können klopfen, so ein Schlüsselbein,
hier kann man so am Schlüsselbein,
genau,
so ein
bisschen, genau, auch Vibration haben wir gerade schon mal gehört, ist ja wie im Ohr, kann man so ein bisschen mal etwas tun, auch so auch wird er stimuliert. Das bedeutet also, den Vagusnerv immer mal mitnehmen, mechanisch oder durch Vibration, hilft total, um so ein bisschen auch runterzukommen und vor allem das parasympathische System zu aktivieren.
Ich habe gelesen, gerade zwischen diesen beiden Nerven, Parasympathikus und Sympathikus, spielen auch Hormone eine sehr große große Rolle, die häufig auch aus dem Gleichgewicht gekommen sind.
Hormone sind Überredungskünstler, die Dinge für uns quasi, die von uns wollen, die wir von alleine nicht tun würden. So kann man es ja beschreiben. Ja, in der Regel ist es so. Das heißt, die Hormone, gerade auch zum Beispiel die aktivierenden Hormone, wie Adrenalin, Noradrenalin, also unsere Leistungshormone, die werden durch das Sympathikus-System quasi aktiviert. Und wir wissen aber auch abends zum Beispiel, dass Melatonin, unser Masterhormon für die Ruhe, das macht quasi das parasympathische System. Also es muss immer wunderbar im Gleichgewicht sein. Geraten unsere Hormone aus dem Gleichgewicht? In der zweiten Pubertät sind wir ja so ein bisschen drin oder sind schon gerade durch. Dann haben wir so ein bisschen das Problem, wissen wir ja alle.
Und Melatonin, viele haben Schlafprobleme, möglicherweise. Woran kann das liegen, dass die Menschen zu wenig Melatonin produzieren und schlechter schlafen können?
Zum Beispiel auch am Licht. Das heißt, wenn du zu lange vor großen Bildschirmen sitzt, wenn du viel zu lange vor sozialen Medien sitzt, weißes, blaues Licht bekommst, geht das ganze Hormonsystem deswegen aus dem Ruder, weil wir haben so einen kleinen Netzhauttrigger, so ein bisschen Rezeptor, der informiert quasi dann die jeweiligen Organsysteme, Nervensysteme, sagt, aha, weißes, blaues Licht heißt immer Aktivierung Sympathikus.
Tag, tun.
Und das andere, das rote Licht, wenn wir jetzt so am Strand sitzen, die Sonne so untergeht, das ist das parasympathische System und damit Melatonin, was dadurch aktiviert wird.
Helfen da zum Beispiel so Blaulichtbrillen, um das zu filtern?
Ja, also ich würde erstmal auf den sozialen, digitalen Devices immer mal auf jeden Fall abends einen roten, orangen Filter drauflegen. Mhm. Kann man machen. Mhm. Kann man Night Shift einstellen, wie man das so sagt. Oder eben dann vor großen Bildschirmen, wie der 8 Quadratmeter Bildschirm zu Hause, da setzt man vielleicht eine Brille auf.
Du sagst auch, wir haben es etwas verlernt, uns wirklich zu erholen. Ja. Unserem Körper wirklich mal Ruhe zu gönnen, dass der mal wieder Tritt fassen kann. Ja. Woran liegt das?
Das liegt natürlich an dem, dass wir unheimlich viel gelernt haben, visuell zu konsumieren, so kann man es beschreiben. Ich habe ein wunderbares Beispiel. Wir sitzen den ganzen Tag vorm Computer, machen Bilanzen, Rechnungen, Texte schreiben wir und abends meinen wir dann, wir haben auch den ganzen Tag gesessen, sitzend auf der Couch vor der nächsten Serie, die wir uns dann anschauen, zu regenerieren. Irrtum natürlich, weil es ist das gleiche System, das gleiche visuelle System, das kann ich unterscheiden, ob eine Serie oder eine Bilanz ist. Und zum Zweiten haben wir auch wieder Sitzzeiten. Und Sitzzeit ist körperliche Unterforderung und körperliche Unterforderung ist immer auch ein Stressor. Es hebt sich nicht auf, es addiert sich leider und dann haben wir noch mehr Stress.
Wir erholen uns vom Sitzen durch Sitzen.
Durch Sitzen und das geht natürlich schief.
Also müsste man da schon mal was einbauen, ein bisschen Bewegung, ein bisschen Sport, was machen, aktiv sein.
Ne? Ich nenne das immer psychophysische Regulation. Das heißt also über die Physis, Feierabendspaziergang mit dem Dackel um den Block, ist ja egal, was ich tue, aber Hauptsache ich aktiviere das, komme aus dieser Lethargie, der körperlichen Lethargie raus, aktiviere es, muss nicht immer Sport sein. Und das führt immer dazu, dass ein bisschen die Balance wieder normalisiert wird. Und das Schöne ist, wenn du gehst, läufst, wanderst, hast du 50% deiner Gehirnaktivität dafür, dass du gehst und wanderst. Du kannst dich mit der dunklen Wolke des Alltags gar nicht so beschäftigen.
Du hast ein zweites Buch geschrieben. Deutschland ist krank.
Ja.
Da geht es dir vor allem auch um einen Blick auf das Gesundheitssystem. Wie muss ich das verstehen, wenn du sagst, das Gesundheitssystem ist eigentlich ein Krankheitssystem?
Also wir sehen das ja gerade, es liegt ja oft schon auf der Intensivstation. Wir versuchen es ja nur gerade zu retten durch eine Finanzkommission, geht sowieso schief. In 2-3 Jahren haben wir wieder die gleiche Frage, wir müssen wieder nachzahlen. Aber das Grundproblem, weshalb ich dieses Buch auch geschrieben habe, ist, dass wir viel zu einfach über Krankheiten hinweggehen. Schau mal, wenn ich im Bahnhof bin, ne, da gehe ich durchs Regal und sehe eine Zeitschrift, die heißt Diabetes. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Zeitschrift mittlerweile schon für eine Krankheit haben, weil es zu einer Normalität geworden ist, dass wir diese Krankheit in unserer Gesellschaft mal so eben akzeptieren. Das heißt, wir haben uns mit Krankheit eingerichtet. 60% der Menschen haben eine chronische Erkrankung in Deutschland.
60, eine Riesenzahl.
60%.
Also chronische Krankheit kann sein, Diabetes, das kann chronisches Nierenleiden sein, das kann Rückenschmerzen kann das sein.
Auch Volkskrankheit, was ist das für ein Begriff? Ja, es kann doch nicht sein, dass wir eine Volkeskrankheit haben, das darf doch keine Strategie sein. Und vor allen Dingen, ich gebe noch mal eine andere Zahl. Schau mal, an Diabetes Typ 2, ganz schlimme Zahl, sterben täglich in Deutschland 380 Menschen. 380 Menschen sterben täglich an Diabetes Typ 2. Wird nicht offen kommuniziert, aber ist eine Zahl, die ist dramatisch. Und da helfen wir nur, indem wir Symptome quasi versuchen zu kurieren, indem wir pharmakologisch dort initiieren. Wir haben tolle Medikamente, ganz wichtig, aber sie dürfen nicht dazu dienen, Krankheitssymptome zuzudecken, sodass wir immer sagen können, ja, mach ich einfach mal so weiter.
Ja, ja, das lässt uns einfach so, da hilft schon eine Tablette. Okay. Dein Ansatz ist ein anderer, nämlich Prävention. Ich finde den psychologischen Ansatz, das Alter zu vergessen, Die finde ich ganz interessant. Weil manchmal denkt man ja auch 91, ach, ich mache lieber nichts mehr. Einfach machen.
Wir in Köln haben einen tollen Spruch, je oller, je doller.
Ja, natürlich. Ja,
also je älter ich werde, umso mehr soll ich daran glauben, dass ich noch etwas kann. Und so mehr lohnt es sich auch, etwas zu tun.
Ingo, wir haben jetzt die Dame gesehen, die Brigitte, die sich bewegt, die etwas tut. Jetzt ahnen wir natürlich, Bewegung tut gut. Mhm. Ich möchte das mal anders aufzäumen. Was passiert denn eigentlich, wenn wir aufhören, uns zu bewegen?
Also wir haben es ja gerade schon mal gehört, dass das Muskelgewebe dann schwindet. Das ist deswegen gegeben, weil nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird, das verkümmert. Das kennen wir da auch von unserer Denkfabrik, vom Gehirn. Wenn wir es nicht nutzen, schwindet unsere Leistungsfähigkeit. Das Gleiche gilt letztendlich für unseren Körper auch. Und das Entscheidende ist, wir verlieren, wenn wir keine Muskeln haben, Selbstständigkeit, Mobilität und damit alle sozialen Kontakte und damit landen wir in der Einsamkeit oder in der stationären Pflegeeinrichtung. Ich glaube, das ist das, was am meisten droht. Nur Muskeln halten uns gesund, lassen uns Tasche tragen und Freunde besuchen. Das macht niemand anders. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Motor dafür, dass wir gerade im Alter etwas tun müssen. Natürlich lassen auch andere Funktionen nach, aber die Muskulatur ist das entscheidende Momentum.
Lass uns doch mal gucken, wie es in Deutschland eigentlich steht. Mhm. Wo befinden wir uns, auch gerade im Vergleich zu anderen Ländern? Mhm. Ist mein Gefühl richtig, dass wir zwar älter werden, aber immer kränker, älter werden?
Ja. Also es gibt Statistiken, dass wir zum Beispiel in Europa ganz weit hinten liegen, was die Lebensjahre betrifft. Mhm. Also wir sterben zum Beispiel 2 bis 4 Jahre früher als die Spanier, als die Italiener, als die Griechen und auch als die Skandinavier. Wir sind sehr schlecht. Wir haben ein tolles, teures Gesundheitssystem, aber das zahlt sich beim Lebensalter nicht aus. Erster Punkt. Zum Zweiten werden wir immer früher krank. Das hast du gerade auch gesagt. In Europa sind wir hier auf Platz 19. Das heißt also, die Skandinavier leben 10 Jahre länger mit gesunden Lebensjahren. Gesunde Lebensjahre heißt, wie viel freie, tolle Lebensjahre hast du noch ab dem 60. Lebensjahr? Und das ist bei uns im Schnitt nur noch 6 bis 7 Jahre. In Skandinavien 16, 17, 18 Jahre, die dann noch gesund sind. Bedeutet also, wir haben viel zu früh chronische, langfristige, nachhaltige Erkrankungen.
Es gibt ja diesen Begriff Longevity.
Oh ja.
Das heißt also im Grunde länger gesund altern. Das steckt hinter diesem Begriff. Offensichtlich stehen wir da nicht so gut da.
Ja.
Es hat ja nichts nur mit Cremes und so weiter zu tun. Das hat ja mehr mit Machen zu tun. Ja. Was sind deine Ansätze? Bewegung ist das eine. Zum Beispiel Ernährung. Wir haben eine Erhöhung von Magen-Darm-Krebserkrankungen, gerade bei um die 40-jährigen Menschen.
168%. Das muss man sich vorstellen.
Wo sind deine Ansätze, um schon präventiv in die Prävention reinzugehen, um gar nicht erst ins Gesundheitssystem, ins Krankensystem reinzukommen?
Also wir diskutieren ja gerade sehr stark, dass wir unsere Versorgung nicht mehr aufrechterhalten können, dass die Arztpraxen so voll sind. Ja, ja, die sind deswegen voll, weil wir krank sind. Wir gehen 10-mal zum Arzt und andere Länder, wo wir Menschen haben, die viel besser leben, die gehen 2 bis 3-mal zum Arzt. Das heißt, wir gehen viel früher zum Arzt als andere und auch viel häufiger. Großes Problem. Und das können wir nur vermeiden, indem wir nicht Krankheit behandeln, sondern davor, bevor die Krankheit entsteht, agieren. Das ist Bewegung. Das ist Ernährung, das ist Tabak, weg damit, Alkohol reduziert und vor allen Dingen Stressreduktion. Heißt zum Beispiel auch gute Schlafzeiten. Schlaf ist für mich eine ganz wichtige Ressource dafür, letztendlich Lebensqualität herzustellen, weil in der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Da wird repariert und restauriert. Und wenn ich nicht ausreichend Schlafzeiten habe, schlecht schlafe, habe ich ein echtes Problem. Zweitens, wir bewegen uns viel zu wenig in Deutschland. Wir haben unheimlich lange Sitzzeiten. 10 Stunden pro Tag sitzen wir im Schnitt in Deutschland und liegen darüber hinaus auch noch. Und dadurch verlieren wir ganz viele Funktionen. Und wir ernähren uns wirklich so, dass wir nicht ausreichend das brauchen oder das bekommen, was wir so brauchen, Vitalstoff und Nährstoff.
Das ist ein ganz interessanter Punkt. Das eine ist das, was wir selber entscheiden können und auch sollten.
Ja.
Was eine Ernährung angeht, was Trinken angeht, etc., Bewegung und so weiter. Nun gibt es aber auch gerade bei Ernährung auch ein preisliches Gefüge.
Ja,
oft sind natürlich vielleicht nicht so gute Lebensmittel auch ein bisschen teurer. Dann gibt es ja auch Getränke. Im Gespräch ist gerade eine Zuckersteuer. Mhm. Wie stehst du diesen politischen Steuerungssystem gegenüber?
Also wichtig ist, dass wir natürlich Eigenverantwortung haben, da haben wir gerade darüber besprochen. Aber der Staat, die Politik muss dafür sorgen, dass wir Lebenswelten haben, die gesundes Handeln einfacher macht. Mhm. Gebt mal ein Beispiel. Warum haben wir auf der deutschen Kohlrabi Mehrwertsteuer? Warum? Ich verstehe es nicht. Sie wächst bei uns im Boden und warum ist da Mehrwertsteuer drauf? Wenn wir das verändern würden, würden industrieverarbeitete Nahrungsmittel deutlich teurer machen. und echte Lebensmittel preiswerter machen, hätten wir sofort einen Wandel im Konsum. Weil der Preis reguliert
und ja unheimlich viel. Und es würde den Verbraucher nicht belasten.
Und es würde ganz im Gegenteil.
Genau. Ja.
Oder warum, wenn man die Nahrungskette sich mal anschaut, in Kitas, in Schulen, in Krankenhäusern, in Pflegeheimen, dann ist das doch alles keine Nahrung in dem Sinne, die uns positiv etwas gibt. Es ist ja dann letztendlich auch billiges, nicht wirklich gehaltvolles und vor allem nicht aufbauendes, was wir dort bekommen. Das heißt, wir widmen der Ernährung bezogen auf das, wo wir wirklich Bedürfnisse haben, viel zu wenig Ressourcen. Im Krankenhaus, glaube ich, 6 Euro pro Tag. In der Kita, ja, 2 bis 3 Euro pro Tag für die Kinder. Das kann doch nicht sein. Also hier müssen wir dringend dran.
2 Fragen habe ich noch an dich, Ingo. Stichwort Prävention, Stichwort gesellschaftliches Verständnis. Erstens, brauchen wir mehr Bildung, Ernährungsbildung, Gesundheitsbildung in den Schulen schon?
Ja, unbedingt. Gesundheitskompetenz ist der Schlüssel für ein gesundes Handeln.
Das Zweite ist, es gibt natürlich eine großartige und auch total richtige Übereinkunft, dass niemand wegen seines Aussehens in irgendeiner Art und Weise schlechter bewertet wird oder wie auch immer. Aber neigen wir dazu, gewisse Dinge zu schnell zu akzeptieren, die gar nicht so gesund für unseren Körper sind. Also und die man ja denn auch optisch sieht möglicherweise.
Also leider gerade das Übergewichtsthema ist ja sehr präsent dort. Und ich sage immer, Fett wütet im Körper. Man kann das nicht schönreden. Fett verübt ganz schön viele Anschläge in unseren Zellen, auch in unserem Körper. Deswegen, Körperform hat eine gewisse Grenze, denn Fett wütet im Körper. Das muss einfach Grenzen haben.
Was machst du eigentlich, dass du mit diesen sympathischen 60-plus-Jahren, es ist Sport, es ist viel Bewegung bei dir, oder?
Ja, und es ist konsequentes Leben. Viele sagen Disziplin, aber es ist auch freudvolles, disziplinhaftes Leben. Das muss man wirklich sagen. Ja, ich mache jeden Tag was.
Disziplin muss ja nicht schlecht sein. Ich ertappe mich dabei.
Freudvoll.
Ich ärgere mich manchmal, dass ich nicht diszipliniert bin und dann doch wieder irgendwie ein Stück Kuchen gegessen habe.
Ist doch blöd. Oder warum ärgerst du dich über dich selbst?
Ja, weil es jeden Tag ist. Okay. Lieber Ingo, es war wieder mal eine tolle, sehr, sehr informative Sendung mit dir. Dankeschön.
Gerne.
Und denken Sie dran, Bewegung macht den Unterschied. Möglicherweise und richtige Ernährung. Es gibt so viele Sachen, aber ich glaube, da können Sie Ihre eigenen Schlüsse draus ziehen. Morgen übrigens, da geht es um Freundschaft. Und es kommt die wunderbare Schauspielerin Julia Koschitz zu uns aufs rote Sofa. In diesem Sinne, deinen Podcast kann man sich auch mal anschauen. Ne? Ingo Vollböse, also alles dabei. Danke.
Gerne.